Aber ich habe einen Lichtabscheuer, ich habe eine, ich will nicht besitzen. Ich wollte mich nicht mit dem Haus belegen, ich zog es vor, Mieter zu sein und habe also empfohlen, den Besitzern, sie sollen es doch dem Patriziat, das ist die Bürgergemeinde, die sich dafür interessierte, verkaufen und die hat es mir nun vermietet. Und ich bin nun Mieter in diesem Hause. Und das hat sich auch so, ich weiß eigentlich nicht wie, vielleicht ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit. Ich bin als Anwalt, ich weiß auch nicht, wie durch Zufall, wie eine Rakete hochgeschossen und dann bin ich hier als Antiquar hochgeschossen. Aber ich bin juristisch, weiß ich nicht viel, war doch ein ganz guter Anwalt und an Antiquitäten verstehe ich auch nicht viel und bin doch ein ganz guter Antiquar. Das spielt sich auf einer ganz anderen Ebene des Wissens ohne Wissen ab. Ich würde das so meinen. Und es ist so, dass die Leute, entweder haben sie eine furchtbare Angst vor mir, vor diesem niederträchtigen Gauner, oder aber sie haben ein unbegrenztes Vertrauen. Und die des unbegrenzten Vertrauens, die mehren sich immer. Und ich habe also, seitdem ich hier bin und da in diesem etwas verschlossenen oder eingeschlossenen Büro sitze, habe ich eine große Anzahl, eine sehr große Anzahl von Menschen kennengelernt, die zufällig da hereinkommen. Heute sieht man das an mir nicht so sehr. Ich hatte, bevor ich an beiden Augen am grauen Star mit einem Lifting operiert wurde, weil mir die Lider so zu stark herunterfielen, sah ich immer aus, wie wenn ich schliefe, obwohl ich also doch ziemlich sah. Und dann, wenn dann Leute hereinkommen, dann entweder wachte ich auf, wenn sie mir sympathisch waren und redete mit ihnen und ich schlief weiter. Und so habe ich also wortlos eine Selektion treffen können und habe nun sehr viele Bekannte bekommen, Freunde, meistens sonderbarerweise Ärzte und einige Juristen und dann natürlich auch andere, aber meistens also vielleicht ganz große Sammler, die als Sammler ein geistiges Niveau haben, aber meistens Leute, die geistig interessant sind. Ich frage mich immer, wieso die an mir den Narren fressen, aber es scheint also irgendein Konnex zu sein. Vielleicht frisst sie das Primitive an mir oder das Direkte an mir, denn an Kenntnissen können die von mir nichts lernen.
Dennoch kamen Menschen, um auch zu fragen, ob dies eine oder andere Stück, das sie haben, wohl Wert hat.
Selber, ja.
Ja, darunter war doch zum Beispiel auch Erich Fromm.
Ja, der Erich Fromm kam, wissen Sie, das Leben besteht ja aus sogenannten Zufällen, die ja keine Zufälle sind. Es gibt keine Zufälle. Da wurde es von seinem Hausmeister, der hat eine Wohnung in Locarno, der Erich Fromm zu mir geschickt, mit sonderbarerweise mit einigen asiatischen Gegenständen, die ihm geschenkt worden waren. Und er wollte wissen, ob das echt ist und was das ungefähr wert ist wegen der Versicherung. Und nun wiederum wollte es der Zufall, der sogenannte Zufall, dass ich genau wusste, Bescheid wusste mit diesen Gegenständen. Ich konnte ihm also genau sagen, was es sei, welche Zeit und ihm auch den Wert für die Versicherung angeben. Das war dann in 3 Minuten erledigt. Ich habe das diktiert. Und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Da hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Das ergibt sich so. Ja. Und wir sind also, er ist ja sehr krank jetzt. Wir sind also, wenn es ihm gut geht, kommen wir zusammen. Seine Frau ist ja ein prächtiges Original. Sie tut zwar meines Wissens nicht rauchen oder nicht Zigarren, aber ich sehe die Frau immer mit einer Zigarre. Ja, das ist so die Frau, die Zigarren rauchen würde, wenn sie rauchen täte. Eine witzige, sehr, sehr prägnante und liebenswerte Person. Und das Schönste an Fromm ist dieses Verhältnis zwischen Fromm und seiner Frau. Das ist eine Gabe Gottes, diese zwei Leute zu sehen, wie sie miteinander umgehen. nicht wahr, das Wort Aggression im Zusammenhang mit Fromm zu verwenden, das ist ein Nonsens. Der Mann ist von einer solchen, also wobei, von einer solchen Güte, ja nicht Gutmütigkeit, ist, aber von einer solchen klaren Güte, die also sehr wohltuend wirkt und dieses Zusammensein mit diesem Ehepaar, man hat wirklich das Gefühl, teilhaben zu dürfen an einer echten, schlackenreinen Gemeinschaft. Das ist eine sehr seltene Sache.
Ich wechsle.
Wortbegegnungen.
Herr Rosenbaum, wie war es nach dieser ersten, dem ersten Treffen mit Fromm, wie wurde dieses Verhältnis zu Erich Fromm und zwischen Ihnen beiden zu einer Begegnung?
Ja, da kann ich nur sehr wenig dazu sagen. Echte Begegnungen, die verlaufen vollkommen unsensationell. Die verlaufen in Stille und selbstverständlich. Wir haben uns begegnet, Punktum. Nichts mehr zu sagen. Wir reden miteinander, wie wenn wir uns schon 100 Jahre oder noch länger kennten. Ja. Mehr ist nicht zu sagen und das ist das Wesentliche damit getroffen.
Nicht der Inhalt, sondern die Tatsache.
Ja, ja. Wie wir reden oder wir reden nicht. Wir schweigen zusammen oder wir reden zusammen, aber wir reden nie bla bla. Sondern wenn wir reden, so reden wir etwas Vernünftiges. Aber alles auch ohne da kolossale Tiefschürfungen, sondern wir reden vernünftig über was uns einfällt und was uns interessiert.
Ohne Druck.
Ohne Druck, ohne Absicht, hauptsächlich ohne Absicht.
Diese Begegnungen sind nicht häufig, aber Aufeinandertreffen hat es in dieser Casa Serodine ja häufig gegeben. Mögen Sie da noch den ein oder die andere erwähnen?
Es fällt mir ein, ich habe, das ist schon ungefähr 20 Jahre her, kam ein, das ist zu viel gesagt, vierschrötig, aber etwas hart kulturierter Mann rein, mit dem ich mich im Laufe der Jahre und mit seiner Frau, meine Frau, mit denen, wir haben uns sehr angefreundet. Das ist ein Mann, ein stiller, sachlicher, klarer Mann, Leiter einer großen Irrenanstalt, hat unter sich an Ärzten und Pflegepersonal 500 Leute, eine Riesenanstalt, die er kristallklar leitet, mit persönlichem Kontakt zu seinen Patienten. Das ist ihm der Kaufzeit 20 Jahren. Jedes Jahr im Rahmen von höchstens 1000 Mark etwas bei mir. Mehr kann er nicht, denn er verdient nicht viel, weil er es ablehnt, Privatpatienten zu haben. Er lehnt es ab, Privatpatienten zu haben, begnügt sich mit seinem bescheidenen Lohn als Leiter dieser Anstalt. Gut, da würde ich, stelle mir vor, er wird netto vielleicht 6000 Mark verdienen. In dieser Größenordnung, könnte er einige 100.000 verdienen, wenn er sie Privatpatienten haben würde, das lehnt er ab. Ein Mann, der diese Anstalt ist in vielen Häusern, ein musischer Mann, der im Rahmen dieser kleinen Käufe mit exquisitem Geschmack, mit ganz sicherem Blick, kleine Kleinode sich gekauft hat, In der Anstalt haben wir eine neue Kirche gebaut, die hat er entworfen. Er hat die Glasfenster für die Kirche gemacht. Ich habe die gesehen, das ist großartig, nicht wahr? Das ist einfach echte Muse und echter Glaube. Wunderbar. Und das sind so Leute, die man etwa kennenlernt. Ich habe auch viele ganz junge Leute kennengelernt. Es fallen mir jetzt Einzelne nicht ein. Wir haben einfach eine ganze Reihe von Bekannten sind zustande gekommen, die herkommen und dann kommen sie zu uns nach Hause und dann haben wir schön miteinander.
Sie waren ja jetzt, als Sie nach Ascona herunterzogen, ich gehe wieder mit Ihnen zurück, waren Sie ja erst eigentlich ohne ein Zuhause, Sie wohnten wieder in Miete. Und wie kam es dann dazu, dass Sie wieder ein Zuhause hatten?
Ja, ich
war, Ihre zweite Frau
auch? Ich war ja zuerst allein. Meine zweite Frau, die habe ich kennengelernt im Café Select in Zürich, wo ich war auch junter in Zürich, beim Schachspielen. Und zwar habe ich sie kennengelernt nach einem sehr schweren Autounfall. Ich hatte unter anderem, um etwas zu verdienen, habe ich Autounterricht erteilt. Und da hat mich ein Schüler, der anstatt auf die Bremse zu drücken, aufs Gaspedal drückte, einen Berghang hinuntergefahren. Und da bin ich sehr schwer verletzt worden. Gerade gestern, vorgestern erzählte der Fritz Hochwelder, der Dramatiker, mit dem ich befreundet bin, wie ich diesen Unfall geschildert hätte. Und er sagt, er kann sich erinnern, dass ich gesagt habe, ich war also so zusammengestaucht, dass man mich eigentlich nur straßenreinigungshalber zusammengewischt hat. Das war ungefähr so. Ich hatte den eingedrückten Brustkorb, ich hatte die Rückgrat verletzt, wobei ich übrigens sagen kann, dass ich erst dann erfahren habe, was echter Schmerz ist. Es ist ein unvorstellbarer Schmerz. Ich habe auch jetzt noch 5 oder 6 Wirbel, die sind zusammengewachsen von diesem Zusammenschlag. Man merkt es mir nicht an, ich bin etwas krumm, aber und habe dauernd einen nicht starken Schmerz, aber ich habe dauernd einen Schmerz, der so absolut erträglich ist und mich nicht stört und auch nicht deprimiert. Aber ich habe damals also erfahren, was wirklicher Schmerz ist. Und es ist ja dann so, es war sehr sonderbar, ich kann mich erinnern, ich war dann ohnmächtig und bin dann im Krankenwagen aufgewacht und sah so eine weiße Schürze neben mir und habe dann mir gedacht, ah, das ist vielleicht der Doktor. Und dann höre ich, wie der sagt, Poveretto ha rotto la colonna vertebrale. Der Arme, der hat das Rückgrat gebrochen. Und nun lag ich da und wusste, Rückgrat gebrochen, also gelähmt. Und dann habe ich versucht zu schauen, ob das war, oder versucht, das Bein zu bewegen. Und das ist mir dann gelungen. Dann sagte er, no, muove la gamba. Nein, er bewegt das Bein. Da war ich wieder beruhigt und fiel wieder in Ohnmacht. Das ist übrigens auch die Einstellung, die ich auch als jüdisches bei ihm bezeichnen würde, die eine sachliche Einstellung auch in einer solchen Situation. Ja. Und dann bin ich also, wie gesagt, davongekommen. Ich habe dann das Gehör an einem Ohr verloren, habe dann später habe ich es am anderen Ohr durch eine Krankheit, durch Meniere, das ist eine spezielle Krankheit, eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Ohr, verloren, so dass ich auf dem einen Ohr praktisch nichts höre und auf dem anderen fast nichts. Ich pflege aber zu sagen, ich höre immer noch viel zu viel. Aber ich, so im stillen Gespräch, im Gespräch ohne Nebengeräusche höre ich ja mühelos. Mit dem Apparat, das ist ein Segen, diese Apparate, die nichts nützen, wenn Nebengeräusche sind. Aber sonst sind die Apparate wirklich ein Segen. Ja.
Und Sie fuhren dann hin und wieder nach Zürich?
Ich hatte auch immerhin noch dies und jenes zu erledigen, fuhr dann hin und wieder nach Zürich. Und dort habe ich also meine zweite Frau kennengelernt, mit der ich dann doch ziemlich lang zusammenblieb. Und wir haben dann diese zwei Töchter, an denen ich große Freude habe. Ja.
Wie war das jetzt plötzlich, da war Wladimir Rosenbaum nicht mehr ein Junge, aber doch ein Vater. Waren das neue Erfahrungen?
Ich habe auch vorher, wir hatten, als wir in Zürich wohnten, mit meiner ersten Frau, haben wir lange Jahre die Kinder der Schwester meiner ersten Frau bei uns gehabt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte also große Erfahrung im Umgang mit Kindern. Und ich habe auch heute, ich kenne das sogenannte Generationenproblem nicht. Und ich habe mit meinen eigenen Kindern nie Probleme gehabt, sondern ich habe erfahren und ich wusste, das Kind ist in jedem Alter, man muss nur seine Sprache verstehen, dem Argument zugänglich. Ich habe meinen Kindern, auch für die Frühen, nie etwas befohlen. Ich habe mit ihnen nur mit dem Argument operiert. Nun, man muss sich Zeit nehmen. Ich will Ihnen einen Fall sagen, da war meine jüngere Tochter, die war 4- oder 5-jährig, und da sollte ein Kinderfest sein, und sie freute sich unbändig auf dieses Kinderfest. Und dann stellte meine Frau fest, es hat etwas Fieber, wir haben den Arzt kommen lassen, und der Arzt hat gesagt, das Kind kann also nicht, darf nicht an dieses Kinderfest. Also, großer Tränenstrom, Verzweiflung, Geschrei. Ich habe dann mit dem Kind, habe ich vielleicht eine Stunde lang gesprochen, ich habe es nicht getröstet, und habe so lange mit ihm gesprochen, bis wir, also das Kind und ich, zusammen beschlossen haben, nicht an das Kinderfest zu gehen, weil es nicht richtig gewesen wäre. Und das Kind hat es, gut, natürlich ist eine Beeinflussung da, aber es ist keine, es ist eine Beratung da. Man muss so lange und so eingehend, auf den anderen eingehend beraten, bis der Rat verstanden wird und verstanden wird, wie er gemeint ist. Und dann hat das Kind eingesehen, von sich eingesehen, dass es nicht richtig wäre, objektiv nicht richtig wäre, dem subjektiven Wunsch, das Kinderfest zu besuchen, nachzugeben. Und ist ohne Trauma über dieses, anstatt dass ich einen Klaps auf den Popo gebe, sag, hör jetzt auf zu heulen, du gehst nicht hin, habe ich mir Zeit genommen, eine Stunde mit dem Kind das Problem zu erörtern, ein Problem, das im Leben eintreten kann. Ein Wunsch kann nicht erfüllt werden und es ist doch richtig, dass er nicht erfüllt wird. Das ist meine Einstellung zu den Kindern. Und es ist also so, dass beide Töchter zu mir die eine Einstellung haben, es ist für die beiden ganz selbstverständlich, problemlos selbstverständlich, wenn sie eine echte Schwierigkeit hätten, der erste, zu dem sie gingen, wären nicht ihre Männer, die kämen zu mir. Und die wissen, dass bei mir kein Vorurteil möglich ist. Die könnten erzählen, was sie wollten. Ich habe kein Vorurteil. Kennen Sie den Unterschied zwischen der protestantischen und der kirchlichen Religion? Unter katholischen, es kommt ein Mann zum protestantischen Pfarrer und sagt, der Pfarrer, ich habe einen Mord begangen. Pfarrer, Telefon, Polizei. Es kommt einer zum katholischen Pfarrer, ich muss das Französisch erzählen, und sagt, mon père, j'ai tué. Vater, ich habe getötet. Combien de fois, mon fils? Wie oft, mein Sohn? Eine böse Definition, aber das ist das absolute, die Vorurteilsfreiheit. Wobei das natürlich nicht zutrifft. Die Kirche ist natürlich voller Vorurteile. Als Anekdote ist das als Witz ein wunderbares Beispiel. Immer das Vorurteil ist ja nur ein Urteil vor dem Urteil. Und wir sind voller Vorurteile. Volle Vorurteile. Es ist sehr schwierig, sich aus dem Vorurteil freizuhalten.
Aber es ist eine eine Schmutzwoge, die da immer auf einen zukommt und von der man wirklich weglaufen muss.
Ich würde nicht sagen eine Schmutzwoge, aber eine Woge von vorgefassten Meinungen, ja. Positiven oder negativen, ja.
Und wie war es jetzt? Sie kamen ja jetzt mit der zweiten Ehe auch in einen ganz neuen Familienkonnex herein.
Ja.
Von Eltern der Frau und Geschwistern der Frau. Gab es da Personen, die für Sie wichtig wurden?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Der Vater der Frau war ein sehr gebildeter Mann, Psychiater, Schriftsteller, Philosoph, Dichter. Die Mutter war aus bestem Schweizer Hause, man kennt den Ausdruck Burkhardt mit CKDT, das sagen die Basler, die besten Basler Familien. Und die hat auch heute noch, hat sie durchaus den Habitus in Anführung aus bestem Hause. Nun, ich bin ja auch aus keinem schlechten Hause, aber ich bin nicht aus einem besten Hause, das existiert bei uns nicht, beste Häuser. Die Ehe mit meiner zweiten Frau war vielleicht oder wahrscheinlich ein Fehler. Und zwar hauptsächlich meinerseits, sie war ja viel jünger. Aber es war ein Fehler, der eine entscheidende Korrektur durch die Geburt dieser zwei Kinder bekommen hat, die für uns beide, obwohl wir geschieden sind, eine, die helle Freude sind. Die helle Freude sind. Und dann war ich längere Zeit allein, dann habe ich meine dritte Frau kennengelernt.
Wollen wir Charles de Monté noch kurz dazwischen nehmen mit der Buchgeschichte? Den Titel, der Suche nach dem Titel für sein letztes Buch?
Im Zusammenhang mit Krankheit, Einstellung zur Krankheit und auch Verlauf von Krankheit kann ich vielleicht Folgendes erzählen, dass vielleicht eine Spur von Allgemeingültigkeit haben kann oder ein Hinweis ist. Das ist jetzt also 10, 12 Jahre her, da erkrankte ich sehr. Und zwar in sehr banaler Weise. Ich hatte einen Zwölffingerdarmgeschwür, einen Ulkus, und verlor mehr Blut, als man mir zuführen konnte. Wir haben es gerade in die Zeit des Sechstagekrieges, wenn ich nicht irre. Es gaben sehr viele Leute Blutkonserven für die Verletzten ab. Und ich weiß, dass also von diesen Blutkonserven, die für die Soldaten in Israel bestimmt waren, einige zu mir, aus Zürich zu mir kamen, weil man also meine Blutgruppe musste man haben. Ich glaube, das Hämoglobin ging rapid zurück und ich kam schon also in den Zustand, dass ich sollte noch etwas unterschreiben, ich hatte Bewegungsstörungen, ich hatte Halluzinationen, ich war also am Sterben. Und es war also, kam der solenne Moment, wo da die Schwestern um mein Bett standen und zwei oder drei Ärzte und meine Frau. Und teils halluzinierte ich und teils sah ich ganz klar. Das wechselte so ab. Und da sah ich, wie der eine Arzt meiner Frau einen Stupf gab und sie gingen hinaus. Und draußen hat er gesagt, es geht nun, ich sagte mir das später, es kann sich um Sekunden, um Minuten drehen, es kann vielleicht auch Stunden sein. Aber sie muss ja so gefasst sein, dass nun nichts mehr zu machen sei. Und das habe ich verstanden. Und dann dachte ich mir, ja, in den Büchern kann man doch nachlesen, dass Leute, die am Sterben sind, manchmal einen letzten Wunsch haben. Und haben mich gefragt, ob ich einen letzten Wunsch habe. Ich hatte keinen letzten Wunsch. Und ich war durchaus bereit, A, mich zu wehren, B, war ich durchaus friedlich bereit zu sterben. War in Ordnung. Und dann fiel mir ein, dass ich vielleicht doch noch einen letzten Wunsch hätte. Ich sagte, ich war klar in dem Moment meiner Frau, Ich möchte gern noch meine Freunde Leisinger sehen. Das ist ein Arzt-Ehepaar. Meine ältesten Freunde, jünger als ich, aber meine ältesten Freunde, er Chefarzt einer Klinik im Kanton Zürich, sie Zahnärztin. Meine Frau ging hinaus, telefonierte, die waren zufällig in Davos in ihrem Ferienhaus und sausten also herunter. Er, Chirurg, Chefarzt, ein ganz stiller Mann, der keine Silbe zu viel spricht. Und sie kamen herunter, er hat sich natürlich, bevor er in mein Zimmer kam, sich bei den Kollegen erkundigt, nach mir und kam herein mit ihr und sie natürlich fast krampfhaft gefasst, die Tränen unterdrückend und er, daran werde ich mich immer erinnern, der Blick des Freundes und des Arztes, den er da auf mich richtete, kam herein und das hat mich sehr erleichtert, dass diese beiden noch kamen, während ich noch lebte und ich sagte, es ist schön, dass ihr noch gekommen seid. Es ist halt das Ende. Und dann sagte er einen Satz, der kam wirklich aus dem Genie des Herzens. Er tröstete mich nicht. Er sagte, ja, wahrscheinlich ist das Ende, aber nicht ganz sicher. Eine großartig kühne Antwort. Großartig, nicht wahr? Es braucht Courage, um einem Sterbenden zu sagen, ja, wahrscheinlich stirbt, aber nicht ganz sicher. Und ich habe den Eindruck, vielleicht auch den abergläubischen Eindruck, dass es in dem Moment gekehrt hat. Als er am nächsten Morgen hereinkam, war das Hämoglobin um 10 Punkte gestiegen. Also das Verbluten hatte aufgehört. Und er guckte also die Tabelle an und sagte, gerettet, das ist das Einzige, was er sagte. Wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, gerettet. Das ist also meine Erinnerung und dann kam ich wieder hoch. Dann vielleicht noch das, wobei die Erzählung, was ich jetzt erzähle, kann vielleicht missverstanden werden auf Heldentum und Kühnheit und das hat überhaupt damit nichts zu tun. Dann hat er mir versprochen, er werde mich operieren, denn ich müsste operiert werden. Und ich kam dann nach Hause, wurde wieder also gepflegt und kam dann vor der Operation, die also notwendig war, wieder hier ins Spital und wurde hier, ich hatte wieder Schwierigkeiten, aufgepäppelt für die Operation. Und das ging nicht so gut. Die Ärzte waren der Meinung, ich sei zu schwach für die Reise nach Zürich. Und schließlich sagte ich, also Kinders, ich will nicht mehr warten. Ich nehme das Risiko auf mich. Meine Frau fährt mich nach Zürich. Das sind da nach Richterswil bei Zürich. Das sind 3,5 Stunden Fahrt ins Spital zu meinem Freund. Also man hat mich angezogen und man hat in den Lift getan und sorgfältig ins Auto gesetzt und ich saß im Auto und meine Frau fuhr los über den Gotthard. Kurz vor Hospital, also auf Mitte des Weges, schaue ich auf die Seite zu meiner Frau und sehe, dass die weiß und grün im Gesicht ist und dass der Schweiß hier herunterrinnt. Ich sage, halt, was ist? Und da sagt meine Frau da, die mit ihrer preußischen Erziehung natürlich also nie klagen würde und sich bis zum Tode durchhalten würde, die sagt, ich kann nicht mehr. Worauf ich sagte, nun gut, komm, setz dich dahin, ich fahre weiter. Und dann habe ich mich ins Spital gefahren. Das machte mir nichts aus, weil ich weiß, ich kann sehr gut fahren. Ich brauche gar keine Anstrengung, gar keine physische Anstrengung, um das Auto zu bedienen. Und habe also unter äußerster Einsparung meiner Kräfte, habe ich gemütlich das Auto ins Spital gefahren. Und bin also dann mit meiner etwas erholten Frau und selbst lachend im Spital angekommen. Und dann hat mich mein Freund operiert. Nicht sofort, nach 2-3 Tagen ist also alles gut gegangen. Nicht wahr? Ja. Also die, vielleicht noch das zu sagen, das Problem des Todes. Ich glaube, das war immer so. Das ist für mich nie ein Problem gewesen. Das ist ein natürlicher Vorgang. Ich war also da wirklich in letzter Todesnähe und habe also, kann die Beobachtung bestätigen, dass ich wirklich keinerlei Angstgefühle hatte. Und so ist es auch heute noch. Wenn mir jetzt der Arzt sagen würde, in den nächsten 10 Minuten muss ich sterben, das würde mich nicht aufregen. Das glauben Sie vielleicht nicht, aber so ist es.
Nein, ich glaube das schon, weil das eine Erfahrung ist, die etwa auch mit der Untersuchungshaft- und Gefängniserfahrung ganz nah beieinander ist.
Ja, vielleicht, ja. Ja, ja.
Wenn der Kreis nicht größer ist,
ja,
als die Mauern.
Ja, das Leben verläuft viel prosaischer, als es in den Romanen steht. Meine zweite Frau habe ich kennengelernt nach einem sehr schweren Autounfall. Ich hatte kein Geld und um Geld zu verdienen, tat ich, was sich ergab. Ich gab auch Autounterricht. Und dann hat mich ein Autoschüler bei einer Bergfahrt, die eigentlich die letzte seines Unterrichtes sein sollte, hat er vor Aufregung anstatt auf die Bremse, auf das Gaspedal gedrückt und hat uns also einen steilen Berghang hinuntergefahren. Ich glaube, ich habe das vorhin schon erzählt. Ja. Meine zweite Frau habe ich während meiner Rekonvaleszenzzeit nach jenem schweren Unfall kennengelernt, und zwar in Zürich, ganz prosaisch, im bekannten Café Select, ein Café, in dem Studenten und Bohème verkehrte und hauptsächlich auch Schachspieler. Es sind immer viele Tische mit Schachspielern besetzt gewesen, und da ich gerne Schach spiele, verkehrte ich in diesem Select, und dort war eine junge Frau, die sehr gut, auffallend gut Schach spielte. Und das wurde dann meine zweite Frau. Und sie zog zu mir, obwohl ich damals also eigentlich so gut wie mittellos war. Und wir haben also schlecht und recht gelebt. Eigentlich sehr schön miteinander. Und wir hatten dann zwei Kinder. Und diese Kinder haben uns sehr beglückt. Wir sind eigentlich auseinandergegangen. Ich weiß eigentlich nicht mehr, warum. Wahrscheinlich war einfach das Kaliber, wobei ich damit gar keine Qualitätsangabe mache. Wir waren einfach eines sehr anderen Kalibers. Sie hat dann, nach unserer Scheidung, hat sie den Maler Valenti, Italo Valenti, geheiratet. Ein ganz ausgezeichneter Maler, der einfach kalibermäßig ihr mehr entspricht. Wir sind also ohne Streit auseinandergegangen, also vielleicht nicht so wunderbar schön wie mit der ersten Frau, nicht so amüsant, aber wir sind streitlos auseinandergegangen. Das will ich sagen, wir haben nie, weder sie noch ich, je ein böses Wort über den anderen zu den Kindern gesagt. Und wir haben uns in ganz selbstverständlicher Weise dahin verständigt, dass die Kinder ihr zugeteilt werden. Und sie zogen nach Locarno. Aber die Kinder sind dann immer zwischen Locarno und Ascona hin und her gependelt, ganz selbstverständlich. Also soweit man eine Scheidung für die Kinder unproblematisch gestalten kann, es ist immer ein Problem, aber soweit man es irgendwie mildern kann, haben wir es den Kindern gegenüber gemildert, und das Verhältnis ist auch heute noch so. die Kinder kommen und besuchen die Mutter, besuchen den Vater. Wir sehen uns auch manchmal durchaus zusammen. Das ist alles kein Problem mehr. Und das Verhältnis zu den Kindern, ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen. Wenn man, ich möchte keine großen Worte machen, aber wenn man einigermaßen sich bemüht, in der Wahrheit zu leben, dann vereinfacht sich das Leben außerordentlich. Und von meinen Kindern, ich habe gerade, als ich jetzt im Januar sehr schwer erkrankt war, da habe ich diese Krankheitszeit, die sehr unangenehm war in Berlin, und anschließend, das ist in meinem Empfinden mit die glücklichste Zeit meines ganzen Lebens, denn ich habe so Wunderbares an Zuwendung von Freunden, von meiner Frau, von den Kindern, von allen, auch von der ersten Frau, von der zweiten, von der dritten, so, und von Freunden hauptsächlich, und hauptsächlich von den Kindern und hauptsächlich von meiner jüngeren Tochter, die Medizinerin ist, erfahren, dass ich einfach im Glück schwebte, ich kann gar nicht anders sagen, und obwohl ich nicht rührselig bin, dass ich vor Glück weinte. Das soweit so viel über die Krankheit, ja.
Wie kam es dann nach sicherlich einigen Jahren von wieder dem Leben mehr oder weniger allein zu einer dritten Verheiratung? Ja.
Das mehr oder weniger allein möchte ich das weniger betonen. Ich habe einen sehr regen Bekanntenverkehr und Freundesverkehr und auch Freundinnenverkehr. Ich habe in meinem Leben wenig männliche und sehr viel weibliche Freunde gehabt. Und zwar Freunde natürlich auch auf erotischem Niveau, sexuellem Niveau, aber Freunde mit oder sogar hauptsächlich auf geistigem Niveau. Ich finde, dass eine erotische Beziehung mit einer Frau nur dann, ich möchte nicht sagen, nur dann in Frage kommt, ich habe auch andere gehabt, aber nur dann vertretbar ist, nur dann einen Wert hat, wenn die erotische Beziehung Symbol ist für die geistige. Und erst dann ist die erotische Beziehung eine echte Erfüllung. Ich habe meine zweite Frau, meine dritte Frau wiederum zufällig kennengelernt. Ich habe hier, es kamen Leute zu mir, ein deutsches Ehepaar, die kauften bei mir Antiquitäten und wir kamen ins Gespräch, wir lernten uns kennen und sie sagten, sie hätten eine, die Ehefrau, habe eine sehr gute Freundin und ehemalige Arbeitskollegin, die am Rundfunk in Berlin eine Abteilung leitet, die sehr schwer krank gewesen sei, lungenkrank, nun mehr geheilt und rekonvaleszent. Sie habe sehr beschränkte Mittel und sie möchte einen Erholungsaufenthalt in Ascona absolvieren, ob ich hier eine angenehme Unterkunft wisse. Und ich sagte, ohne an Böses zu denken, ja, ich habe da ja, hier gegenüber der Casa Serodine meine kleine Wohnung, ich habe da ein Gastzimmer, sie kann ungestört dieses Gastzimmer benutzen. Worauf diese Leute, die also etwas bürgerlich angehaucht sind, die Hände über dem Kopf zusammenschlugen und es entfiel ihnen der Ausruf, aber Herr Rosenbaum, Sie mit Ihrem Ruf. Ich habe also den Ruf des Schützenjägers vielleicht, der ich nicht bin. Weil die Leute meinen, wenn ein Mann freimütig mit einer Frau umgeht und dann vielleicht mal mit einer anderen, dass das unbedingt auf einem niedrigen Niveau sein muss. Anders können sich die Leute ja nicht vorstellen. Sie können sich auch nicht vorstellen, dass eine Frau bei einem Junggesellen in der Wohnung übernachtet und dass da nicht geschlafen wird oder nicht wenigstens der Versuch gemacht wird. Das sind Gedankengänge und ein Niveau des Denkens, das mir, ich nehme es zur Kenntnis, dass es mir aber unzugänglich ist. Kurz und gut. Dann habe ich gesagt, habe ich dann auf diesen Einwurf den ich lächerlich fand, habe ich geantwortet, meinerseits wiederum, wetten, dass sie die dritte Nacht schon bei mir schläft. Und das war auch der Fall, nicht mit mir, bei mir hat sie die dritte Nacht auch geschlafen. Ich habe sie kennengelernt und da habe sie dann, waren uns sympathisch. Ich habe sie auf eine Fahrt nach Italien mitgenommen, die dann viel länger wurde, als wir beabsichtigten. Ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen, die nicht bei mir lagen, sondern wir mussten eine längere Fahrt machen. Und da sind wir uns also näher gekommen, geistig näher gekommen. Und dann habe ich gesagt, was wollen Sie so blöd Ihr Geld ausgeben da in einem Zimmer, Sie können bei mir schlafen. Ich habe selbstverständlich. Und dann zog sie zu, wir haben geheiratet erst ein Jahr später, weil Probleme zu lösen waren mit ihrem Sohn, in der Schweiz unterzubringen und so weiter. Ich wollte auch vorher den Sohn kennenlernen. Ich wollte der Frau auch nicht zu viel zumuten. Für sie war ihr Sohn von sehr großer Bedeutung und ich habe mich mit dem Jungen sehr angefreundet. Und zwar nicht gezielt, sondern effektiv. Es ist ein reizender Junge. Wir haben ein wunderbares Verhältnis mit dem Sohn. Ähnlich wie mit meinen Kindern. Er weiß, dass ich ihm nicht reinrede. Ich habe ihm, in einer Sache habe ich ihm reingeredet. Der wollte, stammt von ihm der Spruch, malt, und dann hat ihm jemand gesagt, so, du willst Maler werden. Hat er gesagt, nein, ich bin Maler. Ein Bub, nicht wahr? Da ist er so mit Leib und Seele Maler. Und ich habe ihm gesagt, das finde ich sehr richtig, dass er den Beruf in der Richtung seiner Berufung wähle. Aber ich möchte ihn bitten, er solle auf alle Fälle das Abitur machen. Man könne nie wissen. Und zähneknirschend hat er das Abitur gemacht. Und ich habe ihm gesagt, also da werde ich also mit dir hart diskutieren. Und also von mir aus möchte ich dich dringend bitten, das Abitur zu machen. Zumal er hat es auch gemacht und ist froh darüber. Ja, es ist ja immer gut, dass man im Leben irgendwann mal, vielleicht sogar über seine Kräfte hinaus, einen Effort suprême, eine äußerste Anstrengung macht. Die hat er nun gemacht, um dieses Abitur zu bestehen, das ihm sehr viel, sah den Sinn nicht sehr ein, ist aber froh. Das hat also auch unsere Freundschaft durchaus gefestigt. So habe ich noch meine zweite Frau kennengelernt. Unsere Beziehung ist weitgehend, der Akzent unserer Beziehung besteht aus einer absoluten Kameradschaftlichkeit. Das werden Sie auch bemerkt haben im Umgang, in einem absoluten Vertrauen gegenseitig, in einer absoluten Kameradschaftlichkeit. Und es ist so, dass sowohl meine Frau wie ich, wir kennen keine Eifersucht. Sie hat Freunde, die mir willkommen sind, ich habe Freundinnen, die ihr willkommen sind. Das sind überhaupt keine Probleme für uns. Dieses ganze Problem der Eifersucht, das kennen wir gar nicht, weil wir wissen, dass wir in unserer Beziehung beschlossen sind, geeint sind und dass, wenn neue Elemente hinzukommen, bereichern sie die Beziehung, sie stören sie nicht, sie bereichern die Beziehung. Das sind alles Selbstverständlichkeiten.
Und wenn dann jemand verwundert fragt, wie kann es denn sein, dass ein Mensch, Herr Rosenbaum, da mag sich nun manch einer fragen, da hat dieser Wladimir Rosenbaum in einem sehr langen Leben mit drei Menschen viele Jahrzehnte des Lebens geteilt. Wie gestaltet sich das für einen Menschen in der Beziehung zu diesen verschiedenen Ehefrauen und wie ist die Gestaltung des Lebens unter diesen dreien? Wie kommen die miteinander aus? Sie wohnen ja alle am gleichen Ort in Ascona.
Ja, das Leben wandelt sich, die Menschen wandeln sich und die Beziehungen wandeln sich. Und ich glaube, zur Aufrechterhaltung einer Beziehung oder um zu verstehen, was mit dieser Beziehung geschieht, auch ob sie sich gegen ein Auseinanderleben gestaltet oder umgekehrt, soll man nicht an Fiktionen festhalten, sondern die Wandlung zur Kenntnis nehmen, die Wandlung miterleben. Und dann ist eine Wandlung, eine echte Wandlung ist ja ein natürlicher Prozess. Und so glaube ich, wenn ich zurückblicke, dass der Verlauf meiner Ehen ein sehr glücklicher war, obwohl die beiden ersten Ehen mit einem Auseinandergehen endeten, aber mit einem Auseinandergehen nicht nur in Frieden, sondern in Harmonie, wo jeder erkannte, dass sein Weg der Wandlung, seine Evolution, ihn anderswo hingeführt hatte als den anderen, jedenfalls aus dieser intimen Gemeinschaft hinaus. Wenn man das akzeptiert, dann akzeptiert man auch den gewandelten anderen und der andere akzeptiert einen auch. Meine beiden geschiedenen Frauen, mit denen ich nach wie vor in Beziehung